Mein morgendlicher Ablauf hier ist etwas anders als der von den meisten auf der anderen Seite des Mikrofons.
Willst du damit sagen, dass du nicht um 3 Minuten vor Aufzeichnungsbeginn aus dem Bett rollst, dich
Nein,
mit einem schwarzen Rolls-Royce mit verdunkelten Scheiben ins Studio fahren lässt und dann wieder ins Bett legst?
Ich liege noch im Bett, das ist einfach nur so ein perfekt gemachter Backdrop. Das ist wie wenn man in so Konferenzen ist, man so Cafés sich als Hintergrund machen kann. Sieht das so aus, als wenn ich jetzt hier in meinem kleinen Podcast-Studio sitzen würde. Tue ich aber gar nicht, ich liege eigentlich noch im Bett. Du hast vollkommen recht, ich bin tatsächlich mit dem schwarzen Rolls-Royce heute zu Hause vorgefahren worden, weil ich letzte Nacht im Hotel geschlafen habe. Irgendwer in der Nachbarschaft hat geschnarcht, das hat mich gestört. Und deswegen habe ich aber gedacht, ach nee, komm, egal, morgen früh Podcast. Gehst du jetzt kurz ins Hotel, lässt dich morgen früh vom Bayerischen Hof rüberfahren.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Relatable mit Joko Winterscheid.
Ich dachte, du machst jetzt tatsächlich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Satz hat klappt, nachdem wir letzte Woche gefühlt nach 30 Minuten gesagt haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Nee, nach der Anekdote würde ich sagen, sind wir gerade eher in so einer Kaulitz-Hills-Geschichte drin.
Ah,
liebe Grüße.
Bester Podcast. Beste, ja. Da müssen wir noch hinkommen, dass wir uns einfach ganz ehrlich Hose runtergelassen erzählen können, wie unfassbar verdorben die deutsche Medienlandschaft ist und wer wie viel Geld verdient und dass Bill Kaulitz denkt, dass Markus Lanz mit 650.000 Euro im Jahr nach Hause geht.
Ja, die Frage ist nur, wer von uns sollte denn dann sich in L.A. einheiraten? Weil wir brauchen ja ein zweites Standbein und das Standbein muss reich heiraten sein. Ich war dran an dem Thema ein paar Jahre und habe gemerkt, Profifußballer.
Du warst dran an dem Thema?
Ja, ich habe so ein paar Jahre überlegt, ob ich vielleicht einfach reich heiraten soll.
Ist das eine Option im Leben einer Frau, dass man sich das so überlegt?
Ja, also nicht für mich, muss ich jetzt erst sagen. Ehrlich gesagt, da gibt es Frauen, die bleiben hinter den potenziellen Möglichkeiten von anderen Frauen. Und ich gehöre zu der zweiten Gruppe, die das nicht schafft, reich zu heiraten. Aber es gibt durchaus Frauen.
Ach so, das habe ich falsch verstanden. Das heißt, du würdest sagen, ich habe es nicht hinbekommen. Andere Frauen schaffen das irgendwie, ich habe es nicht hingekriegt.
Also ist natürlich klar, es gibt ganz viele Frauen, die irgendwie sich als Frau an der Seite eines wohlhabenden Mannes sehen. Ich würde jetzt mal sagen, das ganze Konzept Spielerfrau ist nicht komplett weit weg entfernt davon. Und das ist ja immer ein Phänotyp Frau. Und
aber da geht es doch um Liebe.
Ja, ja, klar geht es ja um Liebe und um die Agentur-Fees, die da fließen jeden Monat.
Du meinst, dass die Frauen dann den Spieler irgendwann managen?
Unter anderem das.
Unter anderem.
Ja, du bist so gutgläubig.
Also, ach so, ich habe doch keine Ahnung von sowas. Ich glaube einfach, das, was ich sehe, ist die Wahrheit.
Ja, da sind wir eigentlich schon direkt gut im Thema. Herzlich willkommen zum Sunset Club. Hast du mir eigentlich was zu sagen?
Ich habe einen Screenshot gemacht von dem Post, den du gelöscht hast, ja.
Welchen Post, den ich gelöscht habe?
Hast du nicht den Post gelöscht, wo du mit deinem Pony in so einem roten Raum stehst?
Ach so, stimmt, den habe ich gelöscht.
Aber, ich habe noch einen Screenshot.
Aber das war doch ein Lust, das würde ich auch wieder posten.
Das war ein sehr witziges Bild. Ja. Aber ich saß davor und dachte mir, oh, das ist sehr gut, das fotografiere ich, das zeige ich ihr. Und dann war ich tatsächlich mit deinem beruflichen Ehemann Tommy Schmidt am Wochenende unterwegs.
Aha, und da sind wir doch beim Thema, auf das ich hinaus möchte.
Und dann habe ich gesagt, ey Tommy, hast du das Bild eigentlich gesehen von Sophie heute? Und dann hat er gesagt, nee. Und dann habe ich gesagt, so, guck mal, wie lustig. Und dann war es weg. Dann dachte ich mir, Gott sei Dank habe ich einen Screenshot gemacht.
Bei mir gibt es so Tage, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin so im falschen Loch vom Internet aufgewacht. Und dann sind so die ersten 4 Kommentare sowas wie, braucht man sowas? Oder äußere dich doch mal zu Konflikt XY, wo ich denke, haltet euer Maul. Und dann lösche ich sofort, weil ich weiß, wenn noch ein Kommentar mehr kommt, dann fange ich an, Leute zu beleidigen im Internet so doll, dass da am nächsten Tag irgendwie ein Spornartikel draus wird. Deswegen lösche ich es dann und sage, ich habe mich für Frieden entschieden heute.
Dann verstehe ich den Schritt, weil ich fand es ein sehr süßes Bild von dir. Cuteness Overload ist das, was ich da gesehen habe. Weil ich finde wirklich mittlerweile, wenn ich würde behaupten, dich so gut zu kennen, dass ich verstanden habe, was die Intention und der Wunsch hinter diesem Bild bei dir war. Und ich kann aber verstehen, dass wenn dann quasi so Backfire kommt, dass man dann sagt, ah, wisst ihr was? Dann halt nicht.
Ja,
nicht
dachte,
mit mir. Ich hab's doch nur gut gemeint. Alles, was ich wollte, war euch ein wenig unterhalten. Und jetzt kommt ihr wieder mit eurem Nein.
Das ist wirklich ein so absurdes Phänomen bei mir. Ich habe ja im Gegensatz zu dir ganz lange sehr, sehr viel getwittert. Und das war auch...
Moment. Ich habe gerade gedacht, ich mache jetzt den schlechtesten Gag aller Zeiten,
Bitte.
Weil du einen Kaffeebecher in der Hand hältst, wo ich dachte, das sieht doch aus wie das Muster, was Pharrell Williams gerade für Louis Vuitton entwickelt hat. Und es ist ein fucking Louis Vuitton Recap Becher, aus dem du da trinkst. Entschuldigung, dass ich dich jetzt so hart unterbreche, aber das kann ich nicht fassen. How?
Also, erstmal ist mir die Umwelt wichtig, deswegen ist es ein Mehrwegbecher. Das ist, glaube ich, die Sache, die man festhalten sollte, ehe wir über diesen Becher sprechen. Ich liebe die Umwelt. Gern geschehen, Luisa Neubauer. Liebe Grüße. Und du als Jöko solltest es eigentlich appreciaten, dass ich nicht Pappbecher, nicht mit mir, bringe ich meinen Recap von Louis Vuitton mit. Ich hatte ja Geburtstag, wie du weißt, und ich hatte einen runden Geburtstag. Und bei runden Geburtstagen fallen die Geschenke ja in der Regel großzügiger aus als bei nicht runden Geburtstagen. Und ich habe einigen Menschen in meinem Leben gesagt, ihr müsst mir gar nichts schenken, aber wenn ihr mir was schenkt, schenkt mir bitte was Überflüssiges. Und ich habe auch das Wort fotzig benutzt. Schenkt mir irgendwas Überflüssiges, Fotziges, weil ich ertrage das nicht, wenn Leute versuchen, einem was zu schenken, was man eh immer haben wollte, weil das geht nie gut. Und das sind auch immer, ich habe so ein bisschen Kindheitstrauma, was es angeht, weil ich habe zu meiner Einschulung, da kriegt man eine Schultüte in der Regel mit Überraschungen und so.
Also das sind jetzt, ich bin ganz sprachlos, dass du diesen Becher
hast. Jetzt lass mich doch mal meine Geschichte erzählen. Also zur Einschulung kriegt man doch eigentlich Süßigkeiten und sowas und überflüssige Sachen. Ich habe zur Einschulung praktische Geschenke bekommen, die ich eh zur Einschulung gebraucht hätte. Hefte, ein Füller. Und ich, seitdem hasse ich, ja, wirklich alle Sachen, die ich gebraucht habe. Und seitdem hasse ich praktische Geschenke. Und deswegen habe ich zum Geburtstag die überflüssigste, vorzügste Sache aller Zeiten bekommen, nämlich einen Louis Vuitton Trinkbecher von Pharrell Williams designt.
Fuck my life.
Ist aber auch schon ganz schön cool, gell?
Ist der Wahnsinn. Ich bin gestern wirklich, hatte ich noch einen Arzttermin in der Stadt und dann bin ich zufällig bei Louis Vuitton vorbeigelaufen, als schon alles zu war. Und dann habe ich das erste
Mal, spricht man es ja eigentlich aus.
Habe ich das Muster das erste Mal gesehen und war total fasziniert. Und jetzt dachte ich gerade, warte mal, das sieht genauso aus wie die Tasche, die da gestern im Fenster stand.
Ja.
Und dann dachte ich mir, warte mal, da oben sind diese zwei Buchstaben ineinander geschrieben. Das könnte tatsächlich, das kann nicht sein, dass das ein Louis Vuitton Kaffeebecher ist.
Ja, bitte cancelt mich nicht, deswegen, es war ein Geschenk. Ich kann
nicht Nein, sagen. Gar nicht.
Na, du nicht. Du bist ja, du fährst ja auch mit dem Rolls-Royce vor. Aber es gibt durchaus Leute, die potenziell nachschauen, wie viel sowas kostet und sagen, aha, da ist es.
Ich hab gerade eben kurz überlegt, dass tatsächlich, weil du meinst, an runden Geburtstagen bekommt man ja immer tolle, große Geschenke. Da wollte ich sagen, das stimmt gar nicht. Aber ich habe zu meinem 40. eine Motorsäge geschenkt gekriegt.
Von Louis Vuitton?
Okay, lass weitermachen bei den anderen Themen. Das wird jetzt einfach nur eine herbe Enttäuschung für dich. Nee, eine ganz normale Motorsäge.
Von Stiel
aber.
Da war Pharrell.
Vielleicht ist es das, was Pharrell, if you're listening to Sunset Club,
obviously
please
you
do
are.
Woodwork Collection for Louis Vuitton. Vielleicht ist das tatsächlich, versteht man, ganz ehrlich, das würde sich verkaufen wie sonst noch was.
Louis Vuitton ex Stiel. Die machen so eine Co-op.
Boah.
Aber das wäre wahnsinnig cool. Ich glaube nur, dass die Kernzielgruppe von Louis Vuitton noch nie in ihrem Leben eine einzige Sache gemacht hat, von der man eine Schwiele an der Hand haben könnte.
Aber darum geht es ja nicht bei solchen Kooperationen. Da geht es ja einfach nur die streng limitierten, hart zu ergatternden Pieces, die in so einer Kollektion dann irgendwie auftauchen, in so einer Capsule Collection, die irgendwie dann sehr besonders ist, dass man die einfach hat.
Ja.
Also doof gesagt, wenn ich jetzt eine Louis Vuitton Pharrell Williams X-Stil Kettensäge zu Hause hätte, dann würde ich damit sicherlich nicht irgendwelche alten Tannen, die marode sind, im Garten fällen, sondern die würde ich wahrscheinlich in einen Glaskasten gut beleuchtet irgendwo an die Wand hängen.
Manchmal machen wir so Abbiegungen, wo ich nicht genau weiß, ob die Leute uns noch mögen danach.
Ja, sicher.
Wir sind immer noch nett.
Ja, natürlich.
Hey, ich bin die gleiche, nur weil ich jetzt einen Louis Vuitton Becher habe. Hey, bleib bei mir.
Ist es dir gerade unangenehm?
Nee, eigentlich ist es mir nicht unangenehm. Ich hab nur, weil wir eben schon darüber gesprochen haben, wie sehr manchmal Leute einem was Doofes reinwürgen wollen. So bei mir zum Beispiel, wenn ich ein Foto poste, in dem ich nicht irgendwie was zum Israel-Hamas-Konflikt sage, dass sofort Leute sagen, schade, früher hat sie sich irgendwie mehr geäußert, dass ich ja sofort denke, dass die Leute einem das übel nehmen.
Da so weit müssen wir beide jetzt sein, du und ich. Da müssen wir drüber stehen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Menschen, die das von einem fordern, vielleicht auch noch gar nicht sich dazu geäußert haben und denken so, vielleicht kann sie was schreiben, was ich dann irgendwie gut finde.
Was ich dann entweder doof oder gut finden kann.
Ja, wirklich, also ich finde, das kann nicht die Situation sein, in der wir uns hier bewegen müssen. Deswegen finde ich, steh da bitte jetzt drüber. Das ist vollkommen in Ordnung, das ist ein Megabecher, es ist genau wie du sagst, am Ende des Tages ein Geschenk zu deinem runden Geburtstag gewesen, das du in Ehren halten solltest, an das du immer zurück, wenn du es siehst in der Küche irgendwo auf dem Regal stehen, immer denken kannst, das haben mir meine Freunde zum 30. geschenkt und gut ist. Daher sollen sich die Welt da draußen das Maul zerfetzen, ist mir doch scheißegal.
Wo waren wir eigentlich? Wir pullen gerade einen klassischen Sunset Club hier. Das sagt man ja, wenn man sich sehr verkennt.
Ist das mittlerweile so?
Also ich sage das mittlerweile, ehrlich gesagt, auch wirklich im Privatleben, wenn man so Freunde trifft, die man so seit 6, 7 Monaten nicht... Ich habe mal einen Freund getroffen, wir haben uns ganz lange nicht gesehen und dann haben wir so 14 Sachen gleichzeitig erzählt. Und dann sagt er, ist ein bisschen wie bei euch im Podcast gerade. Seitdem ich so einen Sunset Club pullen. Weil wir eigentlich wollte ich dich konfrontieren mit einer Sache, die du gemacht hast, hinter meinem Rücken.
Ja, aber mach das doch noch. Ist ja nicht abgefahren. Das ist einfach, wir haben jetzt quasi da, wir haben da ein Komma gesetzt, dann habe ich einen Nebensatz eingeschoben, jetzt setzen wir wieder ein Komma und wir machen weiter.
Okay, jetzt weiß ich langsam, warum du keine Bücher schreibst. Willst du mir nicht eigentlich auch was sagen? Auch in der Form von vielleicht einer Rechtfertigung, / Entschuldigung, / Huldigung?
Nein.
Glaubst du nicht, dass es auch verletzend für mich sein kann, wenn du im Grunde hinter meinem Rücken mit meinem anderen Work-Husband Tommy Schmidt abhängst und ihr euch gegenseitig abkultet auf Instagram und ich das aus der Presse erfahren muss?
Joko. Aus der Presse?
Naja, Instagram ist ja auch Presse auf eine Art.
Also, ich dachte schon, irgendwer hätte die langweiligen Stories aufgegriffen, wo wir beide noch nicht bei vollem Bewusstsein waren und versucht haben, einfach nur zu rekapitulieren, was gestern Abend passiert ist.
Die Frage ist ja auch, redet ihr dann mal zwischendurch über mich?
Muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Wir haben sehr viel über Fußball gesprochen.
Warum?
Weil Tommy einen sehr guten Fußball-Podcast macht, Coppa TS, und ich habe die Kai Havertz-Folge gehört und war wirklich Fan von der Kai Havertz-Folge, weil ich es ein sehr gutes und sehr sympathisches Interview mit Kai Havertz fand und vorher da auch noch nie so richtig reingehört hatte. Ich aber auf einem langen Rückweg von Österreich im Auto saß und dachte mir, ach komm, da hörst du jetzt rein. Und wurde belohnt. Und ansonsten haben wir über den Sieg von Borussia Mönchengladbach über Bayern München gesprochen, haben göttlich gespeist mit vielen gemeinsamen Freunden hier in München, die er und ich haben.
Ah, das ist ein Code für ganz viele Profifußballer, gell? Ist einer von denen Single? Weil das Projekt Spielerfrau, nee, könnte ich ja vielleicht nochmal aufwärmen.
Nee,
jetzt.
Die waren, wir sind alle liiert, glaube ich. Die da an dem Wochenende. Doch, ein Single war dabei, aber war kein Profifußballer. Der hatte eine Autowerkstatt für Oldtimer.
Ah, aber jetzt, wo ich ins Autofahren-Thema reinkomme.
Ja.
Ja, ich würde mich nochmal in 2, 3 Wochen bei dir melden und sagen, ob mein Auto schon
hast
kaputt ist.
Hast du die Seite durch, die ich dir geschickt habe? mobile.de. Die Idee bei mobile.de oder Autoscout24 oder wie sie alle heißen, ist nicht, dass man sich alles anguckt, ja, so wie in einem Online-Shop, wo man Klamotten kaufen kann, sondern da gibt man dann nur den Fahrzeugtyp ein. Bist du einen Schritt weiter gekommen? Weil du letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Ich habe tatsächlich in die Folge reingehört und dachte mir, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe dich nicht so gut beraten in der Autowelt, wie man könnte. Und trotzdem ist eine weitere Frage, die natürlich mir auf den Nägeln brennt, wann holen wir endlich mal ein Sofa?
Ja, also genug von mir. Wie fandst du mein letztes Buch quasi? Wir holen dein Sofa. Ich würde noch meinen LKW-Führerschein machen und sicherheitshalber mit so einem 40-Tonner. Einfach.
Das wäre so gut.
Und dann stellen wir so ein Sofa rein. Und wir sichern das aber auch nicht. Dann bin ich ein richtiges Trucker-Babe.
Boah, das fände ich so. Wenn du dir dann nur so, aber du würdest dir nur so, wie nennt man das, so ein Zugwagen oder wie nennt man diese LKWs, die vorne sind? Ne? Also der LKW, nicht der Anhänger, du würdest dann nur mit so einem Truck rumfahren.
Weil was ist denn
da hinten, wo du so eine schmierige Anhängerkupplung hast, damit das da immer gut flutscht, wenn da irgendwie die Anhänger drauf kommen, hast du so ein Riesending und stehst da mit so einem Actros bei uns auf dem Parkplatz.
Ja, ich fahre oft leer, also weil ich finde es auch anstrengend mit dem LKW, mit dem eigentlich.
Aber du kannst damit natürlich auch in Urlaub fahren, du sparst ja ab sofort immer Hotel, weil du hast eine Schlafkabine.
Eben, und es ist ja auch so nett. Das kann ja so nett, man kann sich das ja richtig nett machen. Ein, zwei Biefe Karatzer nach Feierabend.
Und noch eine Thermoskanne.
Ja, und ich würde dann, glaube ich, auch immer das gleiche graue Unterhemd tragen. Und so den körperlichen Verfall könntest du dann in wenigen Wochen beobachten.
Jetzt muss ich kurz den Finger heben, weil ich weiß, ich erinnere mich gerade an eine Geschichte. Da habe ich mal mit Paul im Podcast genau über solche Themen gesprochen und habe dann auch gesagt, dass man dann so die klassischerweise würde ich mir dann eine Thermoskanne mit Matt mitnehmen und all sowas. Ne? Also der Shitstorm wurde nicht, doch der wurde öffentlich. Es gibt so 2, 3 Trucker-Influencer. Also wirklich so Leute, die da draußen auf der Straße unterwegs sind, die für Logistikunternehmen arbeiten und von A nach B Waren liefern. Und einer von denen hat sich zu Wort gemeldet und gesagt, er ist großer Fan des Podcasts gewesen und he wasn't amused über die Art und Weise, wie man dann hingegangen ist, um diese Welt darzustellen. Und da habe ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt und dachte mir so, eigentlich richtig räudig, wie man sich darüber lustig gemacht hat. Und haben ihn dann live zum Podcast nach Leipzig, glaube ich, damals eingeladen. Ist er dann auch rumgekommen. Dann haben wir auf der Bühne ein Interview über seine Welt gemacht. Ich fand es ultra faszinierend, in die diese Welt der ich nenne sie jetzt einfach wirklich Trucker, der LKW-Fahrer oder Dienstleister im Logistiksektor, wie auch immer man das nennen möchte. Und ich war fasziniert und habe mich richtig geärgert, dass ich diesen Menschen das Leben unnötig schwer gemacht habe. Deswegen sollten wir jetzt aufpassen, recht. Weil ja, natürlich viele da draußen von euch auf der A8, auf der A99, auf der A7, wo auch immer ihr gerade unterwegs seid, unsere Freunde, und uns hört, wir sind immer an eurer Seite. Ja, macht doch mal ein Hubkonzert jetzt. Wenn ihr uns gerade hört, wenn ihr mich seht im Auto oder mir vorbeifährt, macht mal Möp, Möp. Vor meinem geistigen Auge haben die auch alle so eine Kordel in der Kabine oben links an der Fahrerseite, wo sie dann ziehen und dann macht er so Möp, Möp. Aber natürlich haben die alle einfach eine Hupe in der Mitte oder an so einem kleinen Blinkerhebel, so einen kleinen Knopf.
Aber Feuerwehrwägen haben so eine Kordel, an denen man zieht.
Haben die?
Ja. Das kann ich dir aber auch nur sagen, weil ich in den letzten Wochen zur Entspannung und zum Einschlafen mir angefangen habe, Videos auf YouTube anzuschauen, wo aus der Fahrerkabine eines Feuerwehrautos, meist in Belgien, wie die mit Blaulicht durch die Straße fahren und dann so Abkürzungen nehmen und Autos rechts ranfahren und man fängt so an, richtig intensiv sauer zu sein auf irgendwelche Idioten, die auf der Kreuzung stehen bleiben. Und da ist der Job von dem Beifahrer immer dann zu hupen, wenn man jemandem klar machen muss, mach jetzt bitte frei, weil wir kommen hier, wir sind die Feuerwehr. Daher weiß ich das.
Boah, da gibt's so Videos von?
Ja.
Wie die mit Martinshorn durch Innenstädte ballern?
Ja, ist wirklich gut.
Oh Gott, ich glaube, das ist ein ganz schlimmes Rabbit Hole.
Ja, das ist, also ich kann mich da, ich glaube, ich habe bei solchen Sachen deutlich mehr Disziplin als du.
Ich bin
und
lost.
Und ich wollte es dir auch erzählen und ich wusste, dass wenn ich es dir erzähle, dass ich dir 2 bis 3 gute Wochen deines Lebens rauben werde, aber ich finde, es ist es wert.
Das ist wie mein Freund Alex, der am Wochenende auch dabei war, als du mit deinem Work hast.
Der Single.
Schmidt. Bitte?
Ist der Single, habe ich gesagt.
Nee, ist auch kein Single. Der gesagt hat, er hat irgendeinen Podcast gehört. Da gab es irgendeine Story, Elon Musk ist zu spät zu der Eröffnung von irgendeiner Gigafactory gekommen, irgendwie 3 Stunden. Und dann hat der Podcaster ihn gefragt, ja, das ist ja krass durch die Presse gegangen, bla 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 bla. Was war denn da los? Also 3 Stunden zu spät zu kommen. Dann hat er gesagt, na, ich hatte da so ein Spiel auf dem Handy. Das hat mich krass süchtig gemacht und ich bin da total drauf hängen geblieben. Ich glaube Polytopia oder so hieß es. Und dann meinte er so, und das tut mir total leid, dass die Leute da gewartet haben, aber ich war halt so im Rausch, ich habe komplett die Zeit vergessen. Und dann meinte Alex, mein Kumpel, nur, ey. Und dann dachte ich mir, das interessiert mich. Hat sich's runtergeladen und meinte nur so, 1,5 Stunden später. Fand ich aber sehr ehrlich. Da habe ich gesagt, hast du es drauf? Ich muss mir das runterladen. Meinte, lad's dir auf gar keinen Fall. Ich habe wirklich schon 2-mal war ich dabei, im App Store den Namen einzutippen, um zu gucken, wie es denn aussieht. Und dachte mir so, ey, auf gar keinen Fall darfst du dir das runterladen. Oh. Ich wollte gerade einen Schluck Wasser trinken und habe meinen Mund nicht getroffen und habe das halbe Glas über den Schreibtisch ausgegossen.
Der körperliche, das Fasten hat dir auch wirklich nicht
Gott,
gut getan.
Oh Gott, bin ich blöd. Hier ist alles voll! Warte, ich muss mal ganz kurz hier runter. Warte, ich bin gleich wieder da. So. Was ist denn los hier heute?
Ich frage es mich auch, weil ich das Gefühl habe, das Fasten hat dir nicht gut getan. Da sind so Synapsen.
Was hat mir nicht gut getan?
Das Fasten hat so Synapsen.
Boah, das ist eine Frechheit, dass du das sagst.
Weggefegt, also so wieder frei gemacht. Du hast, glaube ich, zu viele aktive Synapsen gerade.
Genau, ich glaube, alles, was vorher so grau und verschleiert war über 45 Jahre, ne, ja. Das ist jetzt endlich wieder voll da und kann arbeiten. Ich merke richtig, wie Dopaminausschüttungen hoch 10 stattfinden in unseren Unterhaltungen und einfach so viel miteinander an den Nervenenden ausgetauscht wird, dass ich mir denke, wo soll ich anfangen? Ich habe auch 1000 Themen. Ich habe kein Thema von dem, was ich letzte Woche mitgebracht habe, überhaupt mit dir angeschnitten. Und jetzt weiß ich, dass man sich Videos von Feuerwehren, die durch die Innenstadt rasen, angucken kann. Ich würde am liebsten jetzt aufhören nach 20 Minuten und sagen, danke, das war eine Mega-Ausgabe. Und die 2 Stunden, die ich in meinem Kalender jetzt noch freigeräumt habe hierfür, werde ich einfach damit verbringen, mir das anzugucken.
Geht leider nicht. Wir haben einen Vertrag, Joko, wir miteinander.
Vertrag ist Vertrag.
Du hast dich verpflichtet dazu, mindestens 1,5 Stunden in der Woche mir Aufmerksamkeit zu schenken. Da du relativ klar gemacht hast am Anfang, dass du das nicht in deinem Privatleben machen möchtest, müssen wir halt ein berufliches Outlet dafür finden. Okay.
Okay, also.
Was ich eigentlich sagen wollte.
Jetzt haben wir quasi die News der Woche bearbeitet.
Ja, genau. Das war Apokalypse und Filterkaffee. Wir waren schon sehr inhaltlich diese Woche bisher. Das Autothema, es gibt nichts wirklich Neues an der Autofront, aber ich war, was ein geiler Ausflug ist, ich war in so einem Autoshowroom, um mir mal Autos anzugucken. Und da kann ich gar nichts Spannendes erzählen, da ist aber eine Sache passiert, da bin ich fast gestorben, während sie passiert ist. Und ich war kurz davor, dich anzurufen, aber ich dachte, ich muss sie mir aufsparen, weil ich da eine ehrliche Reaktion darauf haben möchte, hier in diesem Podcast, damit wir die alle archiviert haben. Es gab in diesem Showroom so ein kleines Café, wo man sich hinsetzen konnte, um einen Kaffee zu trinken. Und da war so ein Kellner, also hinter der Bar, und ein Koch kam, das ist natürlich alles sehr offen und sehr verglast, und dann kam der Koch wieder hinter die Theke, und das sind Kollegen, die sich an dem Tag offensichtlich noch nicht gesehen haben, es war ein Montag, das heißt, das Wochenende war dazwischen. Und dann fragt der Kellner den Koch gut hörbar, weil das Café eben so offen war, na, wie geht's dir? Und dann sagt der Koch wortwörtlich, nicht gut, ich habe die ganze Nacht gekotzt und geschissen. Und der Kellner schaut den Koch an. Alle Gäste schauen den Koch an. Und dann hat er noch so ganz viel Sagen mit dem Kopf geschüttelt und ist dann in die Küche gegangen. Und selbst wenn man rausnimmt, dass er Koch war, ich möchte, dass wir beide in Zukunft, wenn wir irgendwann gefragt werden, wie es uns geht, einfach sagen, nicht gut, ich habe die ganze Nacht gekotzt. Und ist das nicht die beste Antwort auf so eine Smalltalk-Frage aller Zeiten? Ah, nicht gut, ich habe die ganze Nacht gekotzt und geschissen. Und dann erleben.
Und möchten Sie noch was von der Karte haben? Oh nee, danke. Genau. Hat sich erledigt. Ich würde einfach gern zahlen. Ich würde sofort gern hier raus.
Der Eiersalat ist, naja, sagen wir mal, gut heute.
Bin ich froh,
dass ich das aus dem System habe, weil ich habe das richtig mitgeschleppt mit mir seit Montag. Mir ging es nicht gut. Ich habe da richtig gewartet, dass ich dir das endlich erzählen kann.
Oh Gott.
Vor allem, weil es auch alle gehört haben. Und,
Hör auf.
Der wirkt übrigens sehr gesund. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass er jetzt irgendwelche, aber es war trotzdem wahnsinnig gut.
Aber er hat die ganze Nacht gekotzt und geschissen. Das ist meine Antwort auch ab sofort, wenn es mir nicht so gut geht, einfach um die Leute zu schocken. Na, wie geht's dir? Oh, ich habe die ganze Nacht gekotzt und geschissen.
Ich würde das auch in Interviews anfangen.
Also, wie geht's Ihnen?
Herr Winterscheid.
Oh, ich habe die ganze Nacht gekotzt und geschissen. Die ersten zwei Absätze. Einfach nur so, was passiert? Ach, weiß ich auch nicht. Irgendwas Schlechtes gegessen und dann irgendwie um 2 Uhr das erste Mal. Yeah. Und eine halbe Stunde später hinten. Pff. Oh Gott.
Ja, das war eins der großen Themen, das in dieser politisch aufgeladenen Woche passiert ist, für mich persönlich.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass das einen aus der Bahn wirft.
Was
ich habe gerade überlegt, ob ich die Geschichte nochmal erzähle, die habe ich mal vor Jahren schon erzählt. Aber daraufhin gab es einen riesen Eklat und ganz viele Leute haben sich bei mir gemeldet und ich bin mir jetzt unsicher, ob ich die jetzt dann nochmal auspacken sollte, aber ich mache es einfach. Ich habe mir mal ein Auto bestellt in einem Autohaus, große deutsche Automarke. Ich sage jetzt diesmal nicht die Brand. Und ich sag mal so, das war so ein Auto in dunkelgrün, hatte ich mir das bestellt und innen war das so hell. Und dann gehst du in diesen Raum, wenn das Auto da ist, und dann ziehen die so das Tuch weg und denken, du freust dich. Und dann habe ich gesagt, haha, witzig, ist nicht mein Auto. Und dann meinte der, hä, wieso? Und dann meinte ich so, der ist silber und schwarz innen und ich habe dunkelgrün und beige innen bestellt. Und dann hat er gesagt, nee, haben sie nicht. Und dann hat er die Unterlagen geholt. Und dann stand da tatsächlich drin, silber-schwarz. Da muss irgendwo jemand was Falsches angeklickt haben. Aber ich konnte ihm die Konfiguration und alles zeigen. Und das hat dann Kreise gezogen. Die waren relativ unangenehm, weil wenn man das im Podcast erzählt, damals habe ich das mit Automarke erzählt, hat das relativ schnell so große Kreise gezogen, dass auch Marketingvorstände vom Unternehmen davon mitgekriegt haben, weil ich so etwas unterschätzt habe, dass man ja auch eine Person des öffentlichen Lebens ist und damit einen großen deutschen Automobilkonzern eine sehr hohe Unfähigkeit beim Zusammenstellen von Autos attestiert. Ja, das war mir im Nachgang so unangenehm. Ich dachte, das war einfach eine witzige Geschichte. Ich dachte, endlich passiert mir mal was, was man im Podcast erzählen kann.
Was auch, und dann was auch relatable so ist für die Leute. Ich habe mir ein neues Auto konfiguriert, wir alle kennen es.
Nein, aber das ist doch, am Ende geht es doch darum, das ist mein Leben, das ist mir passiert.
Ja.
Das ist doch, wo kann ich sowas denn erzählen? Ist ja nicht so, dass ich bei Wer steht mir die Show rauskomme und sage so, hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend. Eine Sache muss ich Ihnen kurz erzählen, bevor ich Ihnen die Show erkläre. Ich habe mir gestern ein Auto abgeholt und zwar ist da folgendes Folgendes passiert. So, mein Gott, natürlich muss ich mir irgendwann mal ein Auto holen. So, und es tut mir leid, dass ich mir dann eins zusammengestellt habe. Aber das ist halt in meinem Leben passiert. Aber ich werde nie vergessen, wie dieser Typ dieses Tuch weggezogen hat. Und da stand auch jemand mit einem Blumenstrauß für ein Foto und so. Was halt immer passiert. Und dann meine ich so, haha, witzig, das ist nicht mein Auto. Und dann habe ich so, doch, der Klasse ist ihr Auto. Und dann so, aber der ist silber und ich hatte dunkelgrün. Und die so, hä, wirklich? Und ich so, ja. Und innen sollte der eigentlich beige sein. Und der ist innen schwarz. Das macht irgendwie keinen Sinn. Das sieht null nach dem Auto aus, was ich haben wollte.
Ich hatte erst gedacht, dass du das auf dem Handy gemacht hast mit so einem Bluescreen-Filter und dass die Farben einfach anders aussehen. Nee, hätte ich dir auch zugetraut, ehrlich gestanden.
Ich hab wirklich, ohne Witz, im ersten Moment habe ich gedacht so, Klaushäufer Umlauf, wo bist du? Ihr könnt jetzt rauskommen. Es war wirklich der Moment, dass ich dachte, hier, das ist versteckte Kamera. Das kann nicht wahr sein. Aber als sie dann so hektisch wurden und man so richtig den angemerkt hat, von wegen so, weil die Frage ist ja auch, Entschuldigung, ich habe dieses Auto nicht bestellt. Also werde ich dieses Auto auch nicht bezahlen. Das ist ja nicht das, was ich haben wollte. Da wurde es sehr, sehr schnell, sehr, sehr unangenehm und sehr, sehr blöd. Am Ende war ich dann sehr kulant und habe es ein halbes Jahr gefahren, bis der neue da war. Aber ich werde nie vergessen, wie dieses Tuch weggezogen wurde und ich einfach dann dachte, hä? Das hat doch nichts mit dem Auto zu tun, was ich haben wollte. Vielleicht passiert dir das auch noch. Musst du aufpassen. Am besten ist eigentlich wirklich reingehen und sagen, den.
Und dann sagen die, wer sind Sie? Gehen Sie weg hier? Genau. Lassen Sie uns in Ruhe. Security.
Das ist Security. Und dann gehen die Schotten runter und dann wirst du verhaftet und dann hole ich dich raus. Ruf mich einfach an, kein Problem.
Es gibt ein paar Sachen zu besprechen heute.
Ja, ich habe Hypes, die ich nicht verstehe, die ich mit dir besprechen möchte, aber du hast...
Können wir so eine Kategorie machen, Hype Beast Passi, wo ich dir Hypes erkläre, die ich selber nicht verstehe? Hype Beast Passi.
Fänd ich super.
Kannst du es auch mal machen, dann können wir es zusammenschneiden.
Hype Beast Passi.
Und wir waren nicht aber mal synchron beim Klatschen. Wow.
Ich wollte gerade sagen, aber das ist meine Bedingung, dass das auf gar keinen Fall synchron gesetzt wird.
Also wir haben jetzt schon, Chris, so viel gutes Material geliefert gerade, um, wie sagt man denn, ein Jingle zu bauen. Das heißt, der hat da ja mit Sicherheit aus dem, was wir ihm geliefert haben, Gold produziert, weil daraus kann man gar nicht kein Gold produzieren. Und allein deswegen möchte ich gerne, dass wir Hype Beast Passi jetzt abfahren. Matz ab.
Hype Beast Passi. Wollen wir zuerst über meinen Hype reden, den ich nicht verstehe?
Ja, bitte.
Also, es ist mir aufgefallen. Ich glaube, zum ersten Mal so kurz nach Weihnachten, wo man dann Zeit hatte und viel rumgedaddelt hat am Telefon und so Social Media Sachen gesehen hat, dass es einen Trend gibt in Social Media, vor allen Dingen in den USA, ich würde sogar sagen, fast hauptsächlich in New York, den ich nicht verstehe. Und zwar gibt es in ganz, ganz vielen Facetten und Ausführungen und Darreichungsformen Menschen, die mit einem Handy auf wildfremde Menschen zugehen und so Fragen stellen wie, are you guys a couple? Oder, do you live for rent? What do you do for living? Can we join you for a day in your office? Nice car oder wie dieser Typ da heißt, dieser Autotyp, der irgendwie da ranläuft. Ich glaube, der hat es wahrscheinlich dann mit am größten gemacht und dann sagt, hier, nice car, well, what do you do for living? Und dann zeigt er den Preis des Autos und was die Leute zum Arbeit machen. Ich verstehe nicht, und mir ist nämlich im Nachgang eine Sache aufgefallen und dann wurde ich noch stutziger, dass ich in New York auf der Straße auch schon angesprochen wurde letztes Jahr, wo jemand auf mich zugelaufen ist und meinte so, hey, what do you do for living? Und dann habe ich gesagt so, thank you, goodbye. Weil ich nicht gewusst habe, was der Typ von mir wollte. Und im Nachgang habe ich das zusammengefügt bekommen, dachte mir so, ey, ich hätte Teil einer solchen absurden Situation werden können, die dann irgendwo im Internet zu finden ist, wo wildfremde Menschen sich mit wildfremden Menschen unterhalten, teilweise sehr niedliche alte Paare dann interviewt werden, die sagen, oh, how did you guys meet? Und dann erzählen sie halt, wie sie sich kennengelernt haben. Und das ist natürlich irgendwie niedlich, aber woher kommt das, dass man einfach mit dem Handy auf Leute losstürzt, die filmt schon, bevor man irgendwie drüber gesprochen hat. Also in meinem Fall ist es nie irgendwo aufgetaucht, weil ich auch keinen Bock gehabt hätte, den Typen da zu erzählen, wer ich bin und was ich mache. Aber ich verstehe das nicht, dass das, und das gibt's ja wirklich in tausend Facetten, wo Leute einfach Accounts betreiben und auch mit nicht wenig Followerschaft, wo sie wildfremde Leute ansprechen und sagen, können wir mal eure Wohnung sehen? Bei diesen Wohnungstypen habe ich sogar das Gefühl mittlerweile, da haben Leute einfach nur Bock angesprochen zu werden und schicken denen schon eine DM und sagen, ey, kannst du mich mal auf der Straße ansprechen? Ich bin morgen um 16.12 Uhr da und da und dann kann ich dir mein 17.000 Dollar Penthouse zeigen, was ich an Miete zahlen muss. Und irgendwie verstehe ich nicht, was das soll.
Es gibt sogar ein paar Accounts, habe ich schon gesehen, wenn die auf jemanden zugehen, dann zeigen die das auch Videos, wo ganz klar daraus hervorgeht, die Person will überhaupt nicht reden. Also die sagt nichts und geht weiter. Oder die hört die Frage, schüttelt dann den Kopf und geht weg. Und das finde ich abgefahren, dass du eigentlich gar keine Chance hast, zu entscheiden, ob du Teil dieses Contents wirst. Weil selbst wenn du weitergehst, den Kopf schüttelst, gibt es Leute, die das ins Internet schneiden. Ich weiß nicht mal, ob das nach US-amerikanischem Presserecht okay ist oder ob man da in den Staaten einfach eine andere,
weiß ich auch nicht,
andere Laissez-faire-Umgang damit hat. Aber ich finde das auch super befremdlich und ich finde es noch befremdlicher, wenn man sich überlegt, dass dieses Format in Deutschland nicht mal ansatzweise funktionieren würde. Also da gibt es ja auch Leute, die fragen, wie viel verdienst du im Jahr? Oder auch dieses.
Ja, genau.
Es gibt ja auch Personen des öffentlichen Lebens, die dann ihre Wohnung zeigen. Also ich habe letztens ein Video gesehen von einem wirklich relativ bekannten Journalist, weil der Kunstkritiker ist für die New York Times und der bringt Bücher raus und der hat Podcasts.
Ich kenne ihn alle.
Jerry Saltz ist irgendwie so ein, das ist ein witziger Dude und den kann man mehr kennen, als nur, weil er Artikel schreibt. Und der zeigt dann einfach diesem Menschen mit diesem Social-Media-Account seine komplette Wohnung bis aufs Schlafzimmer. Und ich frage mich, was in den Medien, in den Staaten über die letzten Jahrzehnte passiert ist, dass diese Kultur so viel zeigefreudiger ist als in Deutschland. Weil ich finde es in Deutschland eigentlich eher angenehm, dass man sich nicht gegenseitig, wenn man jetzt mal Trash-TV rausnimmt oder Trash-TV-Stars, die irgendwie wahrscheinlich noch beim Onkologen die Leute, das Kamerateam von RTL exklusiv dabei haben wollen würden, dass es eher so eine tendenzielle Verklemmtheit gibt. Ich genieße das ganz oft in Deutschland, muss ich gestehen. Und ich genieße das erst recht, wenn ich solche Videos sehe, wo man auf der Straße mit einem Kaffeebecher in der Hand in irgendein Mikro das Jahresgehalt, das man hat, reinschreit und dann weitergeht. Ich kann es dir leider in dem Fall auch nicht erklären.
Aber es ist so, ich finde es auch, aber dann bin ich ja fast beruhigt, weil ich dachte mir wirklich, also ich bin davon ausgegangen, dass du über eine längere Antwort an so einen Punkt kommst, wo du sagst, aber ich glaube, das ist Folgendes. Aber ich habe auch wirklich, ich habe mir den Kopf darüber zermartert, weil es gibt dann auch, und nochmal, ich will jetzt noch eine Facette aufmachen, auch es gibt das auch für Hunde.
Aber das ist aber süß, wenn die Hunde fotografiert.
Ja, na, aber wenn die Hunde fotografiert, aber dann kommen aber auch Sachen so, oh, is this one of these bla 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 bla, oh yeah, how did you find it? Und dann halten die sich 10 Minuten darüber, wie er diesen Hund gefunden hat, wie er darauf gekommen ist, diesen Hund zu nehmen und weiß ich nicht was. Und das ist alles, das ist so special interest, das ist ja wirklich eine so ultra krasse Nische, aber diese Accounts haben dann, ich meine, es ist auch nicht schwer, mehr Follower zu haben als ich auf Insta, wenn man internationaler ist, aber trotzdem finde ich das einfach bizarr. Weil das ist ja, wenn du so willst, für die Person, die Leute dann auf der Straße anspricht, ist das ja ein Job. Das ist die Job Description. Das ist quasi, der sagt, ich gehe mit dem Handy auf die Straße und frage Leute danach, was sie machen, in sämtlichen Facetten. Und das wiederum ist ja auch das, wovon die dann leben.
Ich könnte zumindest mal als Aspekt reinbringen, dass ich befürchte, dass in den letzten 5 bis 7 Jahren der Begriff Content Creator ja auf einmal groß wurde als Bezeichnung für das, was Leute im Internet machen. Und ich finde diesen Begriff ganz unangenehm, weil es gibt ja so ganz viele Leute, die wollen die Ehre des Jobs-Influencertum, des Jobs-Influencer beschützen oder wollen ganz oft darüber reden, dass es ja auch ein Job ist, Content-Creator zu sein. Und der Job beschreibt nichts anderes als, du produzierst Inhalte. Da ist erstmal egal, ob die besonders gut sind, besonders interessant, besonders kreativ. Du produzierst Inhalte für eine Plattform. Und das hat erstmal mit Kreativität nichts zu tun. Weil Kreativität würde bedeuten, dass du erstmal überlegst, was genau möchte ich eigentlich machen mit meinem Leben, mit meiner Kreativität, mit einer Kamera, mit einem Mikro. Und Content Creation stellt die Kreativität nach hinten an. Und da geht es erstmal nur darum, dass man ein Produkt erfinden muss, bauen muss für Instagram oder TikTok. Und Kreativität spielt eine viel kleinere Rolle als die Frage, was funktioniert auf dieser Plattform. Und auf dieser Plattform funktioniert, genau wie das dir passiert ist, halt Kram, der so belanglos ist und so niedrigschwellig, dass man sich den lang genug anschaut, damit der Algorithmus denkt, davon spülen wir dir jetzt noch mehr Videos rein. Und ich befürchte einfach, dass diese fast so eine Ehrverteidigung von Content Creation als Job dazu führt, dass Content Creator mittlerweile die belangloseste Scheiße abfilmen können. Und solange die Erfolg hat, zahlenmäßig, ist das ein in deren Augen ehrbarer Beruf oder irgendwie auch ein kreativer Beruf. Und dann machen die das einfach weiter, weil es funktioniert ja so, als sei ein Video, das besonders erfolgreich ist bei Instagram, automatisch ein besonders gutes Video. Das finde ich diesen großen, ganz ekelerregenden Denkfehler. Alle werden wahrscheinlich wissen, wenn man was auf Instagram postet und man mag diesen Post und der ist irgendwie schlau und ein bisschen witzig und ein bisschen ironisch, dann funktioniert er deutlich schlechter, als wenn man einfach was Plakatives, was Plattes, was Dämliches oder was Freizügiges postet. Instagram ist kein besonders schlauer Ort und ich denke, dass gerade in den Staaten, wo so der American Dream ja noch mehr ist, man will einfach möglichst schnell, möglichst reich werden und Social Media ist ein guter Ort, um das vielleicht zu erreichen, dass diese Leute überhaupt nicht drüber nachdenken. Diese ganzen Fragen, die du dir stellst, wenn du das siehst, bin mir ziemlich sicher, dass man diesen Job nur machen kann, wenn man sich all diese Fragen wirklich noch nie gestellt hat. Die Frage, warum macht man das? Wie ist das für die Leute? Was ist der Mehrwert von diesen Videos? Wer will das überhaupt sehen? Solange die Klicks stimmen, stellt man sich halt in Soho mit einem Mikro und einer Kamera dahin und fragt jeden, der einigermaßen gut angezogen aussieht, kann ich mal in deine Wohnung rein? Und mich nervt es auch, wenn ich merke, dass ich mir so Schrott anschaue, weil ich nicht beantworten kann, warum interessiert mich das gerade? Und man ist trotzdem dabei, sich das anzuschauen und es stiehlt einem so Zeit und ich fand es auch noch nie wirklich interessant. Dann ist es immer so ein Finanzdude, der sagt, ja, ich mache 2 Millionen im Jahr. Und dann sagt ihr, oh, what do you do for a living? I'm in finance. Und dann geht er weiter. Und das, also 2/3 der Videos sind so.
Okay, also dann möchte ich mir aber jetzt vornehmen, weil ich finde mit der Erklärung und dass wir das jetzt quasi hier einmal festgesetzt haben, was wir beide davon halten, sollte ich mich nochmal in den USA befinden und mich würde jemand auf der Straße ansprechen, würde ich ihm Rede und Antwort stehen,
ja,
aber einen riesen Bären aufbinden.
Ja, und dann könntest du aber viral gehen mit Joko Winterscheid, bindet Bären auf. Eine bessere Überschrift ist mir gerade nicht eingefallen. Hey,
ja,
gala.de, falls ihr noch einen Texter sucht, meldet euch bei mir. Ich habe keinen Job mehr.
Aber danke, du hast mir geholfen, weil mich beruhigt ein wenig, dass du da genauso ratlos vorstehst, weil es hat mich lange beschäftigt und ich habe auch viel Social Media zugelassen einfach, weil ich es nicht mehr sehen konnte.
Ich habe übrigens eine Frage an dich als alten Showhasen, als Elder Statesman. Als jemand, der schon länger in dieser Medienbranche, in dem Dschungel, der sich Medienbranche nennt, unterwegs ist, als ich überhaupt am Leben bin.
Okay, gut.
Ich habe ein Gerücht gehört und ich habe gemerkt, dass dieses Gerücht für mich so unfassbar war, dass ich gedacht habe, ich bin doch wirklich sehr naiv, was diese Branche angeht. Kann es sein, dass es Leute gibt, die dafür bezahlen, ins Dschungelcamp zu dürfen?
Hä?
Mir hat jemand erzählt, dass es Leute gibt, die keine Gage bekommen, die bewerben sich da und also das ist jetzt auch eher Kategorie nicht ganz so prominent, würde ich behaupten, und die sind bereit, Geld dafür zu bezahlen, in den Dschungel zu dürfen, weil das natürlich eine tolle Plattform ist und es gibt ja tatsächlich Leute, die, ich würde jetzt mal sagen, so ein Julian F.M. Stöckel, ich weiß nicht, ob das bei dem so war, der hat ja jetzt nicht wahnsinnig viel Karriere vorzuweisen, außer dass er halt im Dschungelcamp mal vor 10 Jahren war und ist deswegen immer noch in Dschungelcamp-Shows, wo er drüber redet, dass er mal im Dschungelcamp war. Das kann ja auch richtig ein Karriereschritt sein.
Also da muss ich jetzt leider passen als Showhase, der du mich gerade dargestellt hast. Da hatte ich jetzt noch keine Berührungspunkte. Was wir machen könnten, ist, wir könnten, weiß ich nicht, vielleicht irgendwen bei RTL kurz anrufen, so wie du den Nabu angerufen hast und wir fragen einfach mal nach.
Können wir nicht, wenn Micky wieder in Deutschland ist, der müsste ja jetzt bald auf der Rückreise sein. Das ist Micky Beisenherz, ist doch der, der die Gags da schreibt.
Ja.
Oder immer noch. Ich glaube, dafür muss er sich übrigens auch immer noch jedes Mal, wenn er in den Dschungel fliegt, so einen großen rostigen Nagel in den Frontallappen brammen, weil anders kann ich mir nicht erklären, wie er das 17 Tage durchhält. Aber vielleicht kann er uns beantworten, ob es wirklich Leute gibt, die sich da einkaufen. Das ist doch.
Also ich habe da so noch
nie drüber. Es klingt so plausibel.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch das Schockierende daran. Und gleichzeitig denke ich mir dann aber auch, das ist ja. Also jetzt aus einer reinen Produzentensicht. Wenn da jemand kommt und mir Geld bietet und sagt: Guck mal, ich bezahle den Flug, ich bezahle das Hotel und ich bringe sogar noch Geld mit, dass ich mich da reinsetzen darf, dann ist das ja schon auch nochmal etwas, wo man abwägen würde, ist das eine Personalie, die aber der Runde gut tut?
Nee, da bist du zu sehr in so einem Florida-TV, wir wollen gutes Fernsehen machen Ding drin. Ich glaube, Verzweiflung und Geltungsdrang ist das Öl in dieser nicht gut geölten Maschinerie, die sich Dschungelcamp nennt. Und da braucht man so mindestens 1 bis 2 Leute, die zutiefst verzweifelt auf der Suche nach Schlagzeilen sind und deswegen auch bereit wären, potenziell in dem Tümpel zu bumsen.
Ja.
wo die sich da alle waschen.
Ach, da bin ich jetzt, glaube ich, wirklich der falsche Ansprechpartner, weil so gefühlt würde ich gerade sagen, das gibt's doch nicht.
Ich merke schon, du bist viel zu sehr in so einer komischen, wir überlegen uns, was wir Schlaues an Fernsehen machen können. Nee, ich muss mal mit jemandem, der sich mit Trash auskennt, drüber sprechen.
Ja, oder also ich würde schon sagen, dass ich mich mit Trash auskenne. Im Privaten bin ich ultra trashig. Das ist bei mir halt genau umgekehrt. Ne? Also das ist so, ich kann mir vorher auch vorstellen, dass viele von diesen Trash-TV-Stars, dass das privat ganz gediegene Menschen sind. Bei mir ist halt genau umgekehrt. Ich bin halt beruflich eher, versuche ich gediegen zu sein, und viel ausgeprägter ist mein Trash-Dasein im Privatleben. Du glaubst gar nicht, wie es hier aussieht. Also wenn hier irgendwann mal ein Kamerateam reinkommt und mit mir sauber machen würde, wäre ich sehr dankbar.
Ja, du hast... Wir bringen Peter Zwegert und Tine Wittler mit und dann wird da einmal richtig Tabula Rasa gemacht. Du hast mich einmal zu dir eingeladen zum Quote-unquote Abendessen und da saßen wir an deinem Fliesentisch und haben Zigaretten gestopft.
So.
Das war das Dinner.
Ja, das war, aber ich brauchte halt noch Zigaretten für die Woche und du warst halt da und da ist jede helfende Hand, ne? Eben alle wissen, wie hart ich quarze.
Ja. Findest du ein bisschen überraschend, dass du mich jetzt noch gar nicht darauf angesprochen hast, dass Taylor Swift ein neues Album angekündigt hat?
Ich wollte wissen, wie tief du drin bist.
Ich bin.
Und
es gibt keinen Weg zurück,
weil das Rabbit Hole haben wir ja gemeinsam aufgemacht. Und ja. Da muss ich ehrlich sagen, als dann alle mit hier, sie hat alle Fotos auf Social Media in Schwarz-Weiß umgelötet, dann kam sie in Schwarz-Weiß auf. auf die Grammys und dann hatte sie noch eine Uhr umhängen, die irgendwie 0 Uhr stehen hatte und was weiß ich nicht alles, ja. Da muss ich fairerweise sagen, ja, es ist mir aber auch so ein bisschen
zu doll.
Ja.
Ich verstehe das so gut, weil ich bin mittlerweile wirklich großer, großer Taylor Swift-Fan. Also Taylor Swift war mit Abstand meine Top-Künstlerin im Spotify-Rap 2023. Aber manchmal denke ich auch, Girl, du bist kein Escape Room. Du musst jetzt nicht dein neues Album ankündigen mit so 14 Rätseln, die sich aber auch alle so ein bisschen zu offensichtlich anfühlen. Also die hatte wirklich buchstäblich eine Kette mit einer Uhr um den Hals, die 0 Uhr stand und ihr letztes Album hieß Midnights. Also es ist auch alles so ein bisschen, man merkt, dass sie zu Hause sitzt und sich ganz doll freut über ihre eigene Cleverness. Und ich zwischendurch mir wünschen würde, dass irgendjemand aus ihrem PR-Team sagt, wir brauchen jetzt noch gar nicht das Schwarz-Weiß-Outfit brauchen wir gar nicht unbedingt. Die Leute haben, glaube ich, verstanden, dass du was ankündigen wirst. Und auch diese Zahlen, sie hat ja in 13. Grammy bekommen, 13 ist ihre Glückszahl und deswegen muss sie es beim 13. Grammy ankündigen. Ich finde es niedlich, aber gleichzeitig denke ich auch so, ich hätte mal gerne so eine rätselfreie Zeit bei ihr. Trotzdem, was abgefahren war und ich hab geschlafen und ich bin mittlerweile Joko. Ich bin mittlerweile so in der Swiftie-Community Deutschland, dass mir eine Taylor Swift-Influencerin, Kim, Swiftie Kim, hat mir einen Live-Ticker bei Instagram in meine DMs geschrieben, damit ich morgens, wenn ich aufwache, weil sie wusste, ich gucke die Grammys nicht, wenn ich aufwache, schon direkt als allererstes sehen kann, was wann passiert ist. Ich habe also erfahren von dem neuen Taylor Swift-Album durch eine Taylor Swift-Influencerin, die meinte, sie hat ein neues Album angekündigt bei der Dankesrede ihres 13. Grammys. Und ich war so, oh Gott. Das war schon krass, weil jetzt als neuer Taylor Swift-Fan durch die Welt zu gehen und zu wissen, da kommt ein neues Taylor Swift-Album. Und das wird krass, weil sie wird ihren Ex-Freund trash-talken. Das wird in meiner Welt, wird das, da, du nickst gerade so auf diese Art, dass du merkst.
Finde ich sehr gut, dass du sagst, sie wird in dem Album ihren Ex-Freund trash-talken. So kennen wir sie ja.
Ihr Ex-Freund hat, glaube ich, schon veröffentlicht, dass er, also der ist richtig nervös, der hat schon irgendein Statement veröffentlicht. Und ich sehe an deinen Augen an, dass du gerade überlegst, wie du es schaffst bis April, 19. April kommt es raus. Du brauchst so eine Exit-Strategie, glaube ich, weil ich werde ab dem 19. April unerträglich sein und mein großes Dilemma seit dieser Ankündigung des Albums ist, weißt du, wo ich am 19. April bin?
Auf Grönland.
Sonst immer, ich habe da ja ein Autohaus, ich drehe da mit Tommy Nero Ragazzi. Wir drehen die zweite Staffel Nero Ragazzi im April. Und ehrlich gesagt, ich sehe mich halt keine Sendung moderieren. Ja, Fernsehen ist mein Lebenstraum. Ich sehe mich keine Fernsehsendung moderieren an dem Tag, an dem Taylor Swift ein Album rausbringt. Und da wollte ich dich fragen, das ist ja, ihr geht ja irgendwie oft ins Stadion zusammen, ob du Tommy schon beibringen könntest, dass ich am 19.
Soll ich an dem Tag einspringen?
Das wäre so witzig. Mit so einer roten Perücke. Wir haben von der letzten Staffel so eine rote Perücke. Die hatte Tommy auf.
Dann würde ich, wenn du dann dein Lieblingskleid, wenn du dann in der Ausgabe davor sagst, nächste Woche würde ich gerne ein kurzes rotes Kleid mit roten Pumps tragen,
ja.
Dann wäre ich wohl dafür zu haben.
Ja, das fände ich schön. Aber da kannst du doch privat auch eins von deinen nehmen.
Nee, ich würde dann schon deins tragen wollen. Aber ich
muss ich öfter von
sagen, ich finde es tendenziell, weil du gerade eben gesagt hast, so, das ist ihre Idee. Und das ist so ihre Kreativität, das so umzusetzen. Ich finde, das ist generell so ein Ding geworden. Ich weiß nicht, ob dir Lewis Hamilton was sagt, der Formel-1-Fahrer.
Ist das nicht dieser Ferrari-Fahrer?
Der hier dann jetzt zu Ferrari wechselt.
Das weiß selbst ich, dass es irgendwie Männer wütend macht.
Absurderweise, genau. Und der hat mal tatsächlich so einen ähnlichen Stunt gebracht. Der hat, und deswegen glaube ich, irgendwo im Hintergrund wird es in Amerika jemanden geben, der sich dieses, also wie so ein Agenturgeschäft, der sich diese Stunts ausdenkt und die sich dann irgendwie über die Zeit bewahrheitet haben und dann irgendwie so eine Go-To-Person für diese ganzen Celebrities wird. Weil der ist mal hingegangen und hat ein Getränk in einem Interview in die Hand genommen, hat einen Schluck davon getrunken und hat dann gesagt so, boah, that tastes so good, und hat es aber weggestellt. Und dann hat er quasi das Interview gefolgt. Nächster Grand Prix kam er mit einer Flasche von einem Getränk, was er vermeintlich ja vielleicht dann vor ein paar Wochen getrunken hatte, ins Fahrerlager reingelaufen. Und dann ist in dem Kontext, da haben sich dann irgendwie alle Fans drauf gestürzt, ein Account aufgefallen, wo der einzige Account, der gefollowt wurde, Lewis Hamilton war. Und wenn man dann die Zahlen und die Buchstaben in diesem Accountnamen, der wirklich sehr, sehr random war, das war dann irgendwie, keine Ahnung, AG 21, bla bla bla, 15, so, hat man, wenn man es rückwärts gelesen hat, war das Wort, glaube ich, Agave oder irgendwas. Und dann waren das quasi rückwärts gezählt auch die Daten vom Release dieses Getränks, was er dann da gemacht hat. Das war irgendwie so wie so ein, schlag mich jetzt bitte nicht tot, wenn es nicht so war, aber ich meine, es wäre ein alkoholfreier Tequila gewesen, den er da rausgebracht hat. Und das klingt so sehr nach, das war alles so verschachtelt und alles so absurd in der Art und Weise, wie er die Aufmerksamkeit dafür geschürt hat, dass Marketing-Experten sich das Maul darüber zerrissen haben, wie genial das ist. Und ich finde aber, dass es irgendwie so ein Thema geworden ist, dass man alles, genau wie du sagst, gar nicht mehr einfach so, ey Leute, übrigens, sondern dann kommt mein neues Album raus, freut euch drauf, es wird mega, sondern so, ich habe euch ein Rätsel mitgebracht und los geht's. Und dann fängst du an, einfach deine Bilder alle schwarz-weiß zu machen. Dann fängst du an, schwarz-weiß auf die Grammys zu gehen. Also ich frage mich halt, wenn ich sowas machen würde in Deutschland, zum Release einer neuen Staffel Wer steht mir die Show, es würde keinen Schwanz interessieren. Alle würden drüber hinwegsehen. Hat das nicht auch was mit A, Relevanz und Größe zu tun und B, auch so ein bisschen mit, ach witzig, ich bin die Person, die da drauf gekommen ist, das Rätsel zu lösen. Und dann ist es wiederum so ein, oder ist es so, ein Versteckenspiel mit den Hardcore-Fans, also weißt du, so ein bisschen Schnitzeljagd-mäßig, weil es wäre doch so leicht, das einfach zu kommunizieren. Also wo liegt der Mehrwert da drin, das so anzugehen, versus einfach zu sagen so, heute sind Grammys, ich gebe 10.000 Interviews, shoot.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass das so eine Art Geheimsprache mit den Fans ist. Weil wenn man jetzt jemanden, der kein Taylor Swift-Fan ist, davon erzählt oder sagt, so mal, hast du auch mitbekommen, dass sie Reputation ankündigt, weil sie hat ja ein schwarz-weißes Profilfoto. Diese Person weiß ja überhaupt nicht, worum es geht. Und das ist, glaube ich, wie so eine Privatschnitzeljagd für die Hardcore-Fans. Ich glaube, es ist so eine Teambuilding-Maßnahme vielleicht. Ich habe aber auch, wenn ich nicht eine wilde Popkulturthese dazu hätte. Ich glaube, das ist eine Sache, die vor allem bei Millennials funktioniert. Deswegen, ich glaube, das würde bei deinen Leuten auch nicht funktionieren, weil du tendenziell vielleicht ein paar ältere Fans hast, die
sagst
auch Gen X sind.
Sagst du jetzt durch die Blume, ich bin zu alt für den Quatsch?
Nee, ich glaube, dass meine Generation wurde von einer Sache geprägt wie von nichts anderem, Harry Potter. Und Harry Potter ist ein Riesenwerk, was die ganze Zeit mit so Easter Eggs funktioniert. Im ersten Teil wird etwas erzählt, was im achten Teil dann auf einmal aufgelöst wird. Und man hat das gelesen live und hat bei jedem neuen Teil gedacht, oh mein Gott, sie ist ein Genie. Sie hat diesen Plot-Twist ja schon angelegt vor 4 Büchern. Das ist alles ein ganz großer Plan. Man wurde auf einmal Teil von so einer großen Rätselei und hat sich auch mit der Autorin gemeinsam schlau gefühlt. Und ich glaube, dass deswegen meine Generation popkulturell Bock hat auf so Escape Room Schnitzel Jagdgeschichten, wo wir nochmal dieses Gefühl haben können, das wir hatten, als wir mit 8 Jahren oder 12 Jahren vorm Buchhandel standen mit damals, glaube ich, unglaublichen 39,50 Euro, was der neue Harry Potter Teil gekostet hat, in so einem Umschlag abgezählt, damit wir den nachts noch kaufen und lesen können. Ich glaube, das unterbewusst sorgt das wieder für so ein Gefühl, wir sind wieder Kinder und wir lesen jetzt Der Gefangene von Azkaban und alles ist gut.
Nenn mich simpel strukturiert, aber das glaube ich zu 100%. Dass du mir das erzählst und ich sofort wie eine Fliege an den Leim gehe und mir denke, Das kann ich nachvollziehen. Wenn das so ist in eurer Generation, dass das euch dann Spaß macht, das versteht der Fatih. Das ist wirklich, das wusste ich ja nicht, dass ihr alle Harry Potter gelesen habt und dass da so Codes drin versteckt waren, dass Lewis Hamilton und Taylor Swift jetzt davon so profitieren können. Freut mich ja für die beiden.
Kannst du mir erklären, warum das so schlimm ist, dass Lewis Hamilton zu Ferrari geht? Ich habe wirklich, Rennsport ist für mich so Männer,
also
die im Kreis fahren.
Es ist gar nicht, ich würde es nicht, also es ist eine persönliche Frage, als schlimm bezeichnen. A, hat er ja jetzt noch ein Jahr bei Mercedes und geht erst 25 darüber. Ich glaube, es ist nur so verrückt, weil der wird dann, wenn ich richtig rechne, 39 sein, der Mann. Das heißt, er ist ein nicht mehr ganz so junger Rennfahrer und die Rennfahrer, die danach kommen gerade, die sind ja teilweise, haben die noch nicht mal einen Führerschein für die Straße, aber fahren Formel-1-Autos. Und das ist halt ein Riesen-Move das ist der traditionellste, größte Rennstall, für den alle einmal fahren wollen, wenn sie in der Formel 1 sind. Wenn du das geschafft hast, ist Ferrari einfach aufgrund der Historie des Unternehmens und auch aufgrund der Historie in der Formel 1 das Ding. Und ich glaube, alle haben aufgrund der Situation, dass Lewis Hamilton gegen Max Verstappen dieses legendäre Saisonfinale hatte, wo er quasi in der letzten Runde auf der Zielgeraden die Weltmeisterschaft verloren hat, gedacht, dass er sich den nächsten Weltmeistertitel definitiv mit Mercedes holen wird. Jetzt hat Mercedes die letzten Jahre nicht so performt und jetzt geht er im hohen Alter nochmal rüber zu Ferrari für das lächerliche Jahressalär von 100 Millionen Dollar, was ihn zum bestbezahlten Rennfahrer macht, der da draußen gerade rumläuft.
Für den Preis würde ich nicht zu Saudi-Arabien wechseln, als Fußballerin. Ich weiß nicht, ich habe versucht, Sport gerade.
Aber das ist so faszinierend, weil er natürlich eh schon so eine Ikone in dem Sport ist, ja. Und er hat es gleichgezogen mit Michael Schumacher mit 7 Weltmeisterschaften. Ich glaube, er würde gerne dem Ganzen noch die Krone aufsetzen und 8 Weltmeisterschaften holen.
Das fände ich gemein.
Und das, vor allen Dingen, weil Michael Schumacher...
Ich habe Sorge, jetzt irgendwas zu sagen, weil ich glaube, ich muss sofort aus dem Dschungelcamp abreisen, wenn ich irgendwas zu Michael Schumacher sage, was nicht vom Legal-Team von den Schumachers
abgehört. Wichtig ist, dass wir nochmal kurz daran erinnern, Ralf Schumacher gendert nicht.
Da wäre mir wichtig, dass falls jemand heute das erste Mal diesen Podcast einschaltet, ihr müsst wissen, um diesen Podcast zu verstehen, Ralf Schumacher gendert nicht und ihr dürft auch nicht davon ausgehen, dass er jemals gendern wird.
Ja, man muss auch dazu sagen, und warum tut er das nicht? Weil er findet, dass die Kinder da draußen genug mit der deutschen Sprache zu tun haben.
Es ist schon schwierig genug mit Deutschland.
Es ist schon schwierig genug. So. Damit haben wir vielleicht den Schumacher-Case gut geschlossen, ohne dass wir über Michael Schumacher reden mussten.
Ich habe aus der Presse übrigens was erfahren.
Du hast aus der Presse was erfahren?
Ich habe aus der Presse was erfahren und habe sofort, da ist ein Gedankenkarussell bei mir losgegangen, wo ich gemerkt habe, ich möchte von dir einen kleinen Einblick bekommen. Ich habe aus der Presse erfahren, dass irgendeine Show von euch in irgendein spanischsprachiges Land verkauft wurde.
Was?
Was? Warum weißt du? Es gibt ein spanischsprachiges Joko und Klaas.
Gegen ProSieben.
Ja, genau. Joko und Klaas gegen ProSieben, glaube ich, wird
aber
irgendwo.
Aber das wahrscheinlich, das sind nicht Klaas und ich und es ist auch nicht ProSieben.
Ja, natürlich. Aber das Konzept wurde verkauft.
Und ja, das kann gut sein.
Aber das hast du nicht mal mitbekommen oder was?
Doch. Die waren öfter zu Besuch im Studio und.
Okay, weil dann habe ich jetzt eine Frage. Ich habe nämlich dieses Cover dieser neuen Show gesehen, wo ihr ja kopiert wurdet und die heißen López y Leal. Guckt man sich dann den spanischen Joko an und denkt so. So bin ich?
Hä?
Genau, also schaut man sich an und denkt so.
Warum hat der nicht so einen langen Hals wie ich?
Genau, nee, also auch ein bisschen, ach, Moment mal. Also man schaut sich die beiden an und denkt, ist Klaas der Hotte von uns beiden? Also man kopiert ja dieses Konzept von euch und dann lernt man den kennen und dann denkt man so, Moment mal, der ist ja viel dümmer als Leal oder irgendwas. Und dann fängt man an zu denken, bin ich der Dumme von beiden? Gibt es solche Gedankengänge oder schaust du das einfach an und sagst, nein, ein Business Case, fickt euch López y Leal. Ihr könnt schon im Ibis-Budget auf uns warten.
Nee, also ich muss sagen, da muss es ja was dazwischen geben. Nee. Zwischen fickt euch, das ist ein Business Case, ist mir doch scheißegal.
Nicht, wenn man die richtige psychische Krankheit hat.
Wo ist die Kohle, ihr Hurensöhne? und dem Fakt, dass man sich denkt, hä, der ist ja viel attraktiver als ich. Dazwischen gibt es ja einfach, dass man sich wahnsinnig freut, dass ein anderer Fernsehmarkt die Sendung für so gut erachtet, dass er gesagt hat, so, ey, die hätten wir auch gerne bei uns. Und dann da zufälligerweise zwei Typen sind, die, sag ich mal so, von der Grundausrichtung Klaas und mir nahe kommen. Und wenn die dann noch sagen, hey, das ist ein Format, was wir uns auch vorstellen können für uns, also diese beiden Typen, ist das ja was total Schönes. Ich empfinde das eher als einen Ritterschlag, dass man auf einmal auch in Spanien läuft und wenn ich das nächste Mal auf Ibiza bin, dass ich sagen kann, kennt ihr hier López und Canalle? Wie heißt er?
Leal, glaube ich, dachte ich. Aber ich habe
Leal?
Leal. L-E-A-L.
Kennt ihr die beiden? Das bin quasi ich in Deutschland.
Wenn in Ibiza gefragt wirst von einem Instagram.
Ist sogar meine Sendung, die sie da moderiert.
What do you do for a living? I'm the What German do you do for Lopez. Living?
Ja, wenn ich die beiden da sehe. Nein, aber generell ist es, also das ist nichts Ungewöhnliches, dass internationale Produktionsfirmen in Studios mal mit dabei sind und sich dann so eine Show angucken und dann überlegen, könnte das was für unseren Markt sein. Aber es ist natürlich immer wieder total spannend, was dann so danach passiert, und meistens passiert dann eher wenig, aus dem einfachen Grund, weil es dann tausend Umstände gibt, warum es für den Markt dann doch nicht so adaptierbar ist, wie es ist. Und wenn es dann aber endlich mal funktioniert, so wie jetzt in Spanien, dann ist es, finde ich, etwas sehr, sehr Schönes, weil das auch bedeutet, dass sehr viele Leute sehr viel Arbeit da reingesteckt haben, dass das funktioniert, weil du kannst ja jetzt nicht sagen, ey, wir machen A in Deutschland und B in Spanien, sondern da gibt es schon auch eine Menge Adaptierungen, um dann dem spanischen Markt gerecht zu werden.
Spanisch zum Beispiel sprechen die.
Bitte?
Die sprechen da zum Beispiel Spanisch.
Die sprechen ja zum Beispiel Spanisch, wenn die jetzt einfach unsere deutschen Skripte übernehmen würden und Steven Gätchen moderiert. Ne? Ich weiß nicht, ich glaube, Steven kann ja sogar ein bisschen Spanisch. Vielleicht moderiert Steven ja sogar selber. Ich habe es noch nicht gesehen.
Also ich habe das Gefühl, sobald irgendwo eine Kamera aufgebaut wird, moderiert Steven da. Deswegen.
Das ist, also ich glaube, Steven ist definitiv hardest working man in German Showbusiness, und das ohne jene Ironie. Das ist absurd.
Das ist völlig, das, was man früher bei Barbara Schöneberger gesagt hat, dass die moderiert ja auch viel, aber dass die bei jedem Zahnarztkongress, bei der sie gut bezahlt hinfliegt, das macht und dann wieder nach Hause fliegt. Ich habe das Gefühl, Steven ist, sobald ein YouTuber sagt, ich mache einen Livestream, aber mit Publikum, sagt der, okay, let's go. Also nicht, dass er sich da anbietet, sondern ich finde es wirklich wild, wenn ich sein Instagram anschaue, kriege ich teilweise Burnout.
Ja, ich weiß auch nicht, wie er es macht, aber ich finde es so krass bei ihm, dass genau das, was du sagst, dass diese ganze Streamer-Welt auch total auf den setzt, weil der da einfach genau wie auch im klassischen Fernsehen, und das ist etwas, das hat er geschafft, was Klaas und ich definitiv nicht geschafft haben, der ist da wer bei den Streamern, die kennen den, die wissen den zu schätzen, die wissen auch um seine Qualität, und das ist ja wirklich so. Ich glaube, Steven Gätchen ist die einzige Person, die du morgens um 3 Uhr wecken könntest und sagst, übrigens, jetzt gibt es eine 4-stündige Sondersendung zum Thema XY, und der würde sich vor die Kamera stellen und würde 4 Stunden moderieren können, ohne einen unnötigen Satz gesagt zu haben. Das ist faszinierend, wie dieser Typ arbeitet.
Steven Gätchen hat meinen 30. Geburtstag moderiert.
Okay.
Ungefragt aber auch, aber es war trotzdem total schön.
Ich hatte gar keine Einladung zum Stream.
Ach so, da wollte eigentlich meine Leute, wollten deinen Leuten zum QR-Code. Ist der nicht angekommen?
Nee, mit dem QR-Code, klar, schade. Richtig.
Apropos so Steven ist ja auch bald jetzt in Hollywood, weil bald sind ja die Oscars. Und du hast eine Popkultur-Maus an deiner Seite. Wir werden irgendwann über die Oscars reden müssen. Aber ich habe eine Beobachtung zum Ende, die mit den Oscars zu tun hat. In Deutschland erreichen Schauspielerinnen irgendwann einen Status, und Kultstatus wäre das falsche Wort, weil Kult bedeutet manchmal auch so ein bisschen Trash, so einen arrivierten Grand Dame-Status, wo man nicht mehr den ganzen Namen sagt, sondern nur die und dann der Nachname. Und ich glaube, Sandra Hüller, jetzt mit ihrer Oscar-Nominierung, ist ganz kurz davor, in Deutschland nicht mehr Sandra Hüller zu sein, sondern ja, die Hüller. Und ich würde mich freuen, wenn das nach den Oscars passiert, dass man nur noch die Hüller sagt. Ja, ich fahre nach, wo spielt sich da, Bochum, irgendwo im Pott, spielt sie doch Theater? Ja, ich fahre nach Bochum, um die Hüller da zu sehen. Das fände ich toll. Ich finde das auch einfach, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich finde das eine tolle Bezeichnung für Frauen, die viel zu gut sind in dem, was sie machen.
Ich fände aber mal interessant zu wissen, vielleicht kann die Hüller sich dazu mal melden bei uns, oder irgendwer, der die Hüller kennt, würde sie vielleicht kontaktieren und sagen, hey, das wäre doch mal interessant. Ich würde gerne mal wissen, wie fühlt es sich an, dahin zu reisen?
Ja.
Mit dem Wissen, eine Nominierung in der Tasche zu haben, gleichzeitig aber natürlich auch die Erfahrungswerte der Vergangenheiten mit einzukalkulieren und zu sagen, naja, ist jetzt nicht so gewesen, dass das immer funktioniert hat für den deutschen Beitrag. Und gleichzeitig aber trotzdem natürlich zu denken, so, aber was wäre das für ein krasser Moment, wenn das passiert? Und ich glaube, das Gefühl, für diesen Preis nominiert zu sein, und das ist ja nicht dann, keine Ahnung, es gibt ja auch die Emmys und dann gibt es die International Emmys. Ja, International Emmys ist eigentlich, wenn du so willst, eine riesen Quatschveranstaltung, wo die Emmys sich die Taschen voll machen mit irgendwelchen internationalen Produzenten, die Bock haben, sich einen teuren Tisch da zu kaufen, ein Affengeld dafür hinzulegen, damit sich irgendwelche Jury-Menschen bei den Emmys sagen, ja komm, dann gucken wir uns den Quatsch da aus Puerto Rico, Deutschland und Schweden auch noch an in einer Kategorie, und eins davon, sagen wir dann, hat gewonnen und tschüss. Und dann feiern sich alle Deutschen irgendwie mit einem International Emmy, aber das ist einfach eine komplett gekaufte Veranstaltung. Und beim Oscar, weißt du, dem ist nicht so. Das ist es ist der relevanteste Preis in deiner Branche, für den du nominiert wirst. Ich habe keine Ahnung, wie sich das schon mal anfühlen muss. Und dann zu wissen, ich fahre dahin, habe die Möglichkeit, das Ding mit nach Hause zu nehmen. Und es wird sicherlich auch so sein, dass an so einem Abend dann die ein oder andere internationale Größe zu einem sagt, hey, das ist ganz interessant, wollen wir uns nicht mal unterhalten, was denn da so geht? Es ist einfach ja ein Gamechanger für alles.
Und die Hülle hat, das habe ich jetzt in den letzten Wochen so in sozialen Netzwerken gesehen, mitbekommen, die Hülle hat einen großen Vorteil, der ein ganz großer Karriereschub neben dieser unglaublichen Oscar-Nominierung, neben ja 1 Million anderen Nominierungen übrigens auch noch und teilweise auch Preisen dafür war. Eine Personengruppe, die sehr relevant ist in sozialen Netzwerken, steht total auf Sandra Hüller, nämlich junge lesbische Frauen. Junge lesbische Frauen sind, die sind so, ich würde sagen, im Internet würde man sagen thirsty, also sobald irgendeine tolle, gut aussehende oder irgendwie interessante, talentierte Frau auf einem roten Teppich ist, da wird aber jede Art von, wie reden Geschlechter übereinander und was sollte man eigentlich über eine Person im Internet zu sagen, über Bord geworfen. Und das sind auf einmal wirklich einfach nur so wahnsinnig verknallte lesbische Frauen, die sagen so, Mother, bring me home. Und dann werden irgendwelche Edits gepostet von nicht nur Sandra Hüller, sondern auch ganz vielen anderen Schauspielerinnen. Und ich glaube, wenn Sandra Hüller da bei den Oscars über den roten Teppich läuft, da wird im lesbischen internationalen TikTok, aber 3 bis 4 Werktage, nichts anderes passieren als Sandra Hüller Edits. Und so eine Social-Media-Sache kann ja auch nochmal einen in so eine ganz andere, nicht Liga, sondern in so eine ganz andere Subkultur von Entertainment ja. bringen, dass man auf einmal, stell dir vor, Sandra Hüller ist der nächste Spider-Man.
Boah. Das finde ich cool.
Ich weiß schon, warum ich keine Casterin bin. Das war, glaube ich, das schlechteste Vorschlag.
Nee, das ist genau, wie du eingangs gesagt hast, Louis Vuitton x Stil. Das ist, ich finde, das ist genau dieses Out-of-the-Box-Denken. Das ist das Out-of-the-Box-Denken, was der Welt da draußen fehlt. Also ich, wenn ich nicht schon mit dir arbeiten würde, ja, ich würde sofort wissen wollen, was können wir gemeinsam machen. Weil das ist genau das, ich finde, du lachst das so weg, wenn das jemand, da kommt keiner drauf. Auf die Idee kommt einfach niemand. Und das ist auch dann der Moment, wo wir nie wissen würden, was wäre, wenn. Und ich würde sie gerne sehen als Spider-Woman.
Das wäre so witzig. Ich fände es wirklich, wirklich. Das wäre schon wahnsinnig. Aber jetzt müssen wir schon wieder aufhören, gell?
Ja, aber ist doch, ey, ganz ehrlich, guck mal, du drehst es ins Negative, ich drehe es ins Positive. In dem Moment, wo wir hier aufhören, ist die Vorfreude auf nächste Woche so groß, dass ich da eine Woche von zehren kann.
Ja, ich auch.
Nächste Woche bin ich zum Beispiel nicht an diesem Ort.
Ich weiß,
nächste
du bist Woche, Skifahren.
Ja, heute Morgen ist mir siebenteils eingefallen, dass ich nächste Woche im Skiurlaub sein werde und habe dann schon ganz aufgeregt der Unterkunft geschrieben, ob es irgendwo einen Raum gibt, in dem ich mich vielleicht ruhig zurückziehen kann. Es kann sein, dass ich in einer Stube sitze, die schön geschmückt ist mit wunderbarsten altösterreichischen Holzschnitzereien.
Wirst du dann auch so leicht ungeduldig sein, weil du eigentlich auf die sogenannte Piste möchtest?
Ich sag mal so, meine Skiskills sind so bescheiden, dass du eher erleben wirst, dass ich sag, nee, lass nicht aufhören, lass noch ein bisschen weiter erzählen.
Okay, dann werde ich mir noch ein paar Power-Anekdoten, vielleicht gehe ich nochmal in das Autohaus und guck, wie es dem Koch mittlerweile geht. Geht's Ihnen besser mittlerweile? Wollen Sie einen Kamillentee?
Ich muss dir noch sagen, ey, ich habe heute, letzte Nacht habe ich wirklich nur gekotzt und geschissen.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Liebe Sophie, lieber Joko, ich grüße euch ganz herzlich aus dem Flieger zurück nach Deutschland. Und wartet mal ganz kurz. Yes, Champagne, please. Yeah. Entschuldigt bitte. Also, es gibt mit Sicherheit ganz viele, die das auch umsonst machen würden und Geld zahlen würden, weil es ja mittlerweile auch ganz viel einfach nur um Reichweite geht. Wenn ich mich recht erinnere, dann war Stöckel wirklich jemand, der kurz vor Ehrenamt war, was die Gage angeht, ohne die Details genau zu kennen. Aber umsonst gemacht hat es noch niemand und bezahlt dafür hat auch noch niemand, soweit ich weiß. Also ja, ich bin kurz davor, es ehrenamtlich zu machen, aber noch nicht. So, ich muss dann jetzt mal. Yes, another champagne, please. Yeah, thank you. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich muss jetzt mal fliegen.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, es ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht,
es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines Preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es ist
nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
feiere. Dass du es postest.
Genau.
Okay.
8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.